Also nochmal guten Morgen, dann legen wir los. Kleine Gruppe heute wieder, wird gerade noch ein bisschen größer. Wir hatten letztes Mal angefangen, einen Blick auf diese Geschichten im Kernel zu werfen, also welche Synchronisationsmechanismen auf Kernel-Ebene zur Verfügung stehen, und hatten schon angefangen, über Semaphore zu sprechen. Die Idee bei den Semaphoren war, dass das im Prinzip auch Locks sind, ja, aber im Unterschied zu den normalen Spin-Locks im Kernel, die ja aktives Warten machen, also sich in der Schleife drehen, können diese Semaphore sich schlafen legen. Ja, und deswegen hatten wir gesagt, Semaphore können Sie nicht in Interrupt-Händlern verwenden, weil ein Interrupt-Händler nicht schlafen kann. Und es entstehen dann eben auch Probleme, wenn Sie versuchen wollen, Semaphore und Spinlocks gemeinsam zu verwenden. Na, wenn Sie schon einen Spinlock haben, dann können Sie keinen Semaphor anfordern. Andersrum wäre es schon möglich. Also man muss da auf die Reihenfolge achten. Okay, hier sind jetzt wieder nur die Codebeispiele. Wie das Ganze deklariert wird, das werde ich Ihnen jetzt nicht im Detail erzählen. Ähnlich wie bei den Spinlocks. Von der Benutzung her gibt es dann auch wieder diese Funktionen Down und Up, sodass Sie das im Prinzip im Kernel-Code genauso finden wie bei normalen Semaphoren. Es sieht also von der Benutzung her genauso aus. Meistens verwendet man diese Semaphore schon als richtige Locks, ja, also Semaphore, die auf 1 initialisiert sind. Sie können aber den Semaphoren auch wie im User-Mode einen größeren Startwert geben und dann können Sie damit auch Ressourcen verwalten, die mehrfach vorliegen und die Sie halt n-mal irgendwie verschiedenen Code-Teilen zur Verfügung stellen können. Okay, also das sind im Prinzip diese Funktionen, die Sie verwenden können. Genauso wie wir das bei den Spinlocks gesehen haben, gibt es neben dem einfachen Down auch einen Down-Try-Lock. Ja, das ist genauso wie bei dieser anderen Try-Lock-Funktion bei den Spinlocks. Ja, da wird halt nur versucht, den Semaphor zu kriegen. Wenn es klappt, geht es genauso weiter, als wenn Sie das normale Down aufgerufen hätten. Und wenn es nicht klappt, wird aber nicht gesperrt, sondern die Funktion kehrt dann auch zurück und Sie kriegen halt über den Rückgabewert, erkennen Sie, dass das nicht geklappt hat, den Semaphor zu bekommen. Und dann müssen Sie diesen Fall halt gesondert behandeln. Und Sie können Down auch in der Form Down Interruptible aufrufen. Also Sie können wählen, ob Sie den nicht unterbrechbaren Schlaf oder unterbrechbaren Schlaf verwenden. Ja, je nachdem, in welchem Schlafzustand der Prozess ist, kann er dann eben durch andere Sachen aufgeweckt werden oder nicht. Wird dann erst aufgeweckt, wenn der Semaphor verfügbar wird. Gut, hier gibt es ein kleines Codebeispiel, wo man einfach mal sehen kann, dass so Try-Lock auch wirklich verwendet wird irgendwo. Im Prinzip sehen Sie da einfach, Sie haben halt eine Fallunterscheidung. Ja, wenn dieses Down-Try-Lock erfolgreich war, dann wissen Sie eben, Sie haben Zugriff auf das Gerät oder was auch immer es ist bekommen und können damit jetzt arbeiten. Und wenn das nicht geklappt hat, dann machen Sie irgendwas anderes. Ja, das passiert vor allem dann häufig, wenn Sie zum Beispiel versuchen, mehrere Ressourcen zu reservieren. Ja, also dass Sie exklusiven Zugriff auf mehrere Sachen haben. Und wenn Sie jetzt schon die ersten angefordert haben und erfolgreich dabei waren und bei der nächsten scheitern, dann könnten Sie ja vielleicht relativ lange in so einer Wartepositionen hängen bleiben und halten in dieser ganzen Zeit die anderen Ressourcen. Und deswegen macht Code im Kernel das dann teilweise so, dass er dann auch die anderen Ressourcen wieder freigibt. Also das ist eine mögliche Verwendung für dieses Down-Try-Lock, ja, dass man versucht, alle Ressourcen mit diesem Try-Lock anzufordern. Wenn das alles gelingt und man hat den Zugriff auf alle Ressourcen, dann kann man weitermachen. Und ansonsten gibt man auch die Ressourcen, die man schon hat, wieder zurück, damit andere Teile des Kernels, die damit auch arbeiten müssen, nicht dadurch aufgehalten werden. Also das ist so ein mögliches Einsatzgebiet für diese Try-Lock-Geschichten. Gut, dann gibt es auch wieder hier diese Reader-Writer-Unterscheidung. Ja, das haben wir bei den Spinlocks auch schon gesehen und das ist jetzt wirklich genau dasselbe in grün. Können Sie sich also einfach vorstellen, wenn Sie wissen, wie sich ein Reader-Writer-Spinlock im Vergleich zu einem Standard-Spinlock verhält, dann wissen Sie, wie sich ein Reader-Writer-Semaphor im Vergleich zu einem Standard-Semaphor verhält. Sie kriegen dann auch wieder so eine Tabelle, Ah, das ist wieder nicht gut sichtbar. Ja. An der Sie erkennen können, welche Zugriffe möglich sind, also welches Blockieren oder Anfordern des Semaphors möglich ist, wenn er schon durch irgendwas anderes reserviert wurde. Ja, also, dass mehrere Leser gleichzeitig auf irgendwas zugreifen, das ist dann immer möglich, wenn Sie mit Downread versuchen, so einen Semaphor zu setzen. Und was eben nicht geht, ist, dass ein Schreiber dabei ist. Okay, damit sind wir, was diesen Ausflug in den Kernel angeht, auch am Ende. Vom Prinzip haben Sie gesehen, einfach es sind im Grunde dieselben Synchronisationsmechanismen vorhanden, wie Sie die aus dem User-Mode kennen, was prinzipiell auch nicht verwunderlich ist. Ja, der Kernel lebt auch davon, mit irgendwelchen Daten zu arbeiten, führt irgendwelche Algorithmen aus, die was berechnen. Da passieren nicht wirklich fundamental andere Dinge als in einem User-Mode-Programm. Ja, deswegen brauchen Sie da ähnliche Mittel, um eben Daten zu schützen davor, dass parallel darauf zugegriffen wird. Und es gibt dann halt ein paar Besonderheiten, die man beachten muss, wie eben das möglicherweise was mit den Interrupts gemacht wird, ja, weil sie keine Schichten mehr dazwischen haben, die noch irgendwas abpuffern, weil das Betriebssystem ja direkt mit der Hardware arbeitet. Gut, dann geht es weiter mit dem letzten großen Block im Synchronisationskapitel und das sind die Deadlocks. Dazu zunächst eine kurze Gliederung. Einführung, das kommt gleich, Ressourcentypen, da wird es darum gehen, bei Deadlocks haben Sie immer das Problem, dass mehrere Prozesse oder Threads oder was auch immer irgendwie Zugriff auf mehrere Ressourcen benötigen und zwar gleichzeitig. Und daraus, dass in vielleicht ungeschickten Reihenfolgen dieser Zugriff angefordert wird, ja, dieses Reservieren einer Ressource, entstehen Probleme. Und die entstehen aber nur, wenn Sie es mit Ressourcen eines bestimmten Typs zu tun haben. Und das werden wir uns dann anschauen bei der Betrachtung der Ressourcentypen. Dann werden wir einen Satz von 4 Bedingungen kennenlernen, die praktisch äquivalent dazu sind, dass ein Deadlock, also eine Systemverklemmung vorliegt, äquivalent dazu sind. Das heißt also, Sie können praktisch dann ein System untersuchen auf diese 4 Bedingungen hin und dann sagen, es ist in einem Deadlock oder es ist nicht in einem Deadlock. Und dann am Schluss wird es darum gehen, was kann man gegen Deadlocks tun. Ja, also da kann man einmal eben diese Erkennung machen, indem man diese Bedingungen abprüft, nur dann ist es schon zu spät. Denn eine Behebung, wie hier angekündigt in der Gliederung, ist in der Regel schwierig, in der Regel nur möglich, indem Sie Prozesse gewaltsam abbrechen. Deadlock-Vermeidung ist dann also was Interessantes und der fast identische Begriff Deadlock-Verhinderung, das ist nicht ganz dasselbe. Den Unterschied werden wir dann sehen, wenn wir da ankommen. Also zunächst mal, worum geht es überhaupt? Etwas formale Definition, wenn Sie eine Menge von Prozessen haben, dann befinden die sich in einer Deadlock-Situation, wenn es so ist, dass also folgende Bedingungen gelten. Jeder Prozess wartet auf eine Ressource, die von irgendeinem anderen Prozess blockiert wird. Und keine der Ressourcen kann freigegeben werden, weil der jeweils haltende Prozess blockiert ist. Das einfachste Beispiel dafür male ich Ihnen einfach mal kurz auf, von dieser formalen Darstellung her. Wenn Sie einen Prozess als so ein Rechteck malen, hier noch ein Prozess P2, das Bild taucht später nochmal irgendwann auf, also Sie müssen es jetzt nicht unbedingt abmalen. Das wären die 2 Prozesse und dann haben wir eine Ressource R1, ja, die wird vom Prozess P1 schon gehalten, also die hat er erfolgreich reserviert. Dann gibt es eine Ressource R2, die wird schon erfolgreich vom Prozess P2 gehalten. Und jetzt kommt eben dazu, dass dass zusätzlich der Prozess P1 auch noch die Ressource R2 benötigt und andererseits der Prozess P2 zusätzlich auch noch die Ressource R1. Ja, die hat er also noch nicht, die würde er aber gerne haben. Und dann sehen Sie schon, es entsteht hier so eine Kreisstruktur. Und das ist sozusagen das kleinste sinnvolle Beispiel für eine Deadlock-Situation, wo Sie nicht mehr rauskommen. Ja, weil dieser Prozess wird jetzt warten, bis diese Ressource verfügbar ist. Die kann aber erst verfügbar werden, nachdem der sie freigegeben hat. Und der kann sie aber nicht freigeben, bevor er nicht diese bekommen hat, weil er die nämlich auch noch braucht. Ja, die Idee ist immer, die Prozesse fordern alle Ressourcen an, die sie brauchen, machen dann irgendwas damit und geben dann erst alle Ressourcen wieder frei. Also das wäre so ein Deadlock und da kommen sie nicht raus. Ja, das ist das, was mit der Definition gemeint ist. Diese Kreisstruktur, die Sie jetzt hier sehen, ist aus der Definition noch nicht zwingend abzuleiten. Ja, die sagt nur allgemein, es gibt eine Menge von Prozessen P1 bis PN, die irgendwie so auf Ressourcen zeigen und wo eben diese beiden Bedingungen gelten. Ja, generell ist es dann eben so, aus so einem Deadlock-Zustand kommen Sie nicht mehr raus. Und deswegen wollen Sie das vermeiden. Na, weil wenn Sie ein Programm haben, dessen Threads sich in einem Deadlock befinden, dann steht das Programm und Sie werden es typischerweise abbrechen müssen. Wenn das Betriebssystem selber es schafft, in Deadlock-Zustand zu kommen, steht das ganze Betriebssystem und es geht da auch nicht weiter. Ein simpel Beispiel nochmal. Aus der echten Welt irgendwie, also nicht aus dem Informatikbereich, was aber auch ein Deadlock ist, so eine klassische Rechts-vor-Links-Kreuzung mit den üblichen Vorfahrtregeln eben. Ja, Sie haben vier Autos, die sich an so eine Kreuzung rangetastet haben und prinzipiell kann jetzt keiner fahren, weil er jeweils dem weiter rechts stehenden Wagen Vorrang gewähren müsste. Und das wird dann nicht funktionieren. Also diese Situation kann sich jetzt nur folgendermaßen entwickeln. Zum Beispiel, die Autos ziehen alle irgendwie in die Straße rein und dann haben sie in dem Moment wirklich auch optisch einen Deadlock erreicht, weil jetzt tatsächlich kein Auto mehr fahren kann. Ja, auf dem Bild davor wäre noch die Möglichkeit gewesen, wie man es auch in der Realität macht, über Handzeichen, dass irgendwer auf seine Vorfahrt verzichtet und den anderen durchlässt. Aber wenn die sich erstmal so verkeilt haben, dann geht praktisch nichts mehr. Na, um jetzt diesen Begriff des Behebens eines Deadlocks auch am praktischen Beispiel zu verwenden, links in dem Bild könnten Sie den Deadlock beheben, indem nämlich zwei Fahrzeuge wieder oder wenigstens ein Fahrzeug wieder zurücksetzt aus der Kreuzung raus und dann kann sich das auflösen, dann können die Autos nacheinander fahren. Aber wenn Sie zum Beispiel so eine Situation rechts haben, wo also auch Fahrzeuge direkt dann dahinter stehen, dann hätten sie also einen nicht behebbaren Deadlock erreicht. Ja, wenn Sie sich jetzt noch vorstellen, dass vielleicht diese Straßen so Schleifen bilden und es also komplett zugepackt ist, ja, dann wäre an der Stelle Feierabend. Also dann müsste irgendwie ein großer Kran kommen und in der Mitte die Autos rausheben und dann könnte der Verkehr erst wieder fließen. Diese Geschichte kann man jetzt auch ein bisschen formalisieren, womit wir uns wieder mehr so dieser Prozessbetrachtung nähern. Und zwar, indem wir die vier Quadranten, in die sich die Kreuzung unterteilen lässt, betrachten. Wenn Sie überlegen, dass ein Auto die Straße überqueren möchte, also die über die Kreuzung rüberfahren möchte, dann muss es ja durch jeweils zwei dieser Quadranten durch. Ja, also das Auto 1 hier unten zum Beispiel muss erst auf C fahren, dann auf D und dann ist es raus. Und es wird zwischendurch beide gleichzeitig benötigen. Ja, wenn es nämlich genau in der Mitte der Kreuzung steht, also aus seiner Straße komplett raus und in der nächsten noch nicht drin ist, dann belegt es praktisch Quadrant C und D gleichzeitig. Ja, es könnte anfangen, in die Kreuzung reinzufahren, indem es C für sich reserviert. Und wenn es D nicht kriegt, dann bleibt es halt auf dieser Position irgendwie stehen, kann nicht weiter nach oben fahren. Und genauso können Sie das für die anderen drei Wagen sehen, die haben auch jeweils zwei Quadranten, die Sie benötigen. Und wenn Sie jetzt die Autos als Prozesse betrachten und die Quadranten als Ressourcen, es sind ja in dem Sinne Ressourcen, halt den Zugriff auf diesen Platz auf der Straße, dann haben Sie genau das Modell, was wir hier formal auch beschreiben. Wenn wir dann noch einen Schritt weiter in Richtung Prozesse gehen, dann könnten wir sagen, der Wagen 1, das ist ein Prozess, der zunächst die Ressource C reserviert, ja, mit einem Lock, dann die Ressource D, dann fährt er durch und danach gibt er C und D wieder frei. Und das sieht dann so aus. Okay, also ich glaube, ich muss doch den Projektor da verstellen. Sonst werden wir nichts sehen. Gut. Also fangen wir hier unten mit dem Wagen 1 an. Der macht erst Lok C, dann Lok D, entsprechend dieser beiden Quadranten. Ja, dann gibt es so ein Go, was einfach heißt, der darf jetzt fahren. Das wäre praktisch der, das ist kritische Bereich. Ne? Und am Ende kommt an Lok C und an Lok D. Wobei man noch darüber streiten kann, ob es sinnvoll ist, die in dieser Reihenfolge freizugeben oder ob man die Reihenfolge bei der Freigabe vielleicht umdrehen sollte. Hat aber für unsere jetzige Betrachtung spielt es keine Rolle. Genauso sehen Sie dann, dass die übrigen Wagenprozesse genauso Lock und Unlock aufrufen. Ja, also Wagen 2 zum Beispiel, der von rechts nach links fährt, der braucht erst D und dann zusätzlich A. Ja, das macht er in der Form. Oh, und so ist es auch für die übrigen. Und wie es eben jetzt zum Deadlock kommen kann, das ist ja die Situation, wo alle Autos in die Kreuzung reinziehen, ja, also den ersten Quadranten auf ihrem Weg schon belegen. Ja, und das würde eben heißen, Wagen 1 belegt schon mal C, Wagen 2 schon mal D, 3 schon mal A und 4 schon mal B. Ja, das ist das da, was ich da rechts unter problematische Reihenfolge angegeben habe, Schritte W1 bis W4. Ja, das wäre praktisch eine Verschränkung der Programmausführung, wo jeder Prozess es schafft, eine Ressource zu bekommen. Und im nächsten Schritt werden die Prozesse jetzt alle versuchen, auch die zweite Ressource zu erhalten. Also werden Lock für diese Lock-Variable aufrufen und das blockiert dann. Und dann sind eben alle vier blockiert und kommen dann nicht mehr raus, weil diese Lock-Funktion halt nicht abgebrochen werden kann. Ja, also in dem Moment ist es dann auch zu spät, um zu sagen, ich verzichte erstmal darauf, überhaupt über die Kreuzung zu fahren. Wenn dieser Zustand eingetreten ist, können Sie nur das ganze System aus diesen vier Prozessen abbrechen. Ja, das kleinste Beispiel, das ist das, was ich Ihnen hier schon mal grafisch angegeben hatte. Besteht eben aus zwei Loks und zwei Prozessen. Hier heißen sie jetzt Prozesse P und Q. Hier habe ich sie P1 und P2 genannt. Und das Problem ist hier, wenn Sie in den Prozessen dieselben Loks benötigen und die in verschiedenen Reihenfolgen anfordern. Na, also Sie haben einen Prozess P, der zuerst A und dann B anfordert. Und der Prozess Q macht es genau umgedreht, fordert erst B und dann A an. Und dann passiert eben genau das, was Sie hier haben. Die jeweils erste Ressourcenanforderung wird erfüllt vom System und die jeweils zweite kann nicht mehr erfüllt werden, weil es blockiert ist. Wenn jetzt die beiden Prozesse nicht die Reihenfolge verdreht hätten, ja, wenn beide Prozesse erst A und dann B anfordern würden, dann hätten Sie dieses Problem nicht. Ja, dann würde ja einer der beiden als erster A anfordern. Ja, welcher weiß man nicht und der zweite, der dann irgendwann drankommt, der hat dann keine Chance A zu kriegen, weil es schon weg ist. Dann kann der erste wieder zusätzlich B reservieren, hat dann beide, kann in den kritischen Bereich rein und geht auch irgendwann wieder raus und dann kann praktisch der zweite Prozess dasselbe machen. Ja, also das wäre schon eine Lösung für dieses einfache oder für dieses kleinste Beispiel, ja, dass man einfach auf die Reihenfolge der Lock-Anforderung achtet. Es gibt eine schöne Möglichkeit, das Ganze grafisch darzustellen, ja, wenn Sie praktisch sich so Zeitachsen für die Prozesse P und Q vorstellen. Das sind also beides, sowohl die X- als auch die Y-Achse sind jeweils eine Art Zeitachse. Es geht darum, in welcher Reihenfolge die Befehle ausgeführt werden. Ja, Sie sehen für den Prozess P die Befehle Lock A, Lock B und Unlock A und Unlock B auf der X-Achse aufgeführt und entsprechend auf der Y-Achse die Befehle, die der Prozess Q ausführt. Und jedes mögliche Szenario der durch den Scheduler bewirkten Ineinanderverschachtelung dieser beiden Prozesse können Sie jetzt darstellen, indem Sie irgendeine Kurve einzeichnen, die also nach rechts und nach oben läuft. Ja, sie darf nicht zurück sich bewegen, das wäre dann irgendwie falsch rum in der Zeitrichtung. Also im Prinzip jede Kurve, die Sie hier durchlegen können, repräsentiert irgendeine dieser Verschachtelungen. Und dann schauen wir uns einfach mal eine Beispielkurve an, wo zum Beispiel alles gut geht. Das wäre hier unten die unterste grüne Kurve. Ich weiß nicht, ob Sie das als grün wahrnehmen können. Ja? Okay. Ich stelle mich mal hier hin. Dann sehen Sie, das bedeutet praktisch, ja, die grüne Linie schneidet hier zunächst mal diese Linie. Und das heißt, hier wird der Prozess P log A ausführen. Das ist die Bedeutung davon. Dann schneidet es diese Linie hier und das bedeutet, Prozess P ist immer noch aktiv und führt Log B aus. In dem Moment hat er beide Logs schon bekommen und wir wissen schon, es wird gut ausgehen. Dann, wenn die Linie hier weitergeht, gibt er A wieder frei und hier gibt er B wieder frei und geht jetzt hier noch weiter. Irgendwann könnte er jetzt noch nach oben abbiegen, um dann Q auszuführen. Na, das ist praktisch das Beispiel, wo P komplett in Ruhe gelassen wird, also keine Befehle aus Q dazwischen geschaltet werden. Das kann ja passieren, wenn wir Glück haben, dass der Scheduler P einfach gar nicht unterbricht, während es versucht, da die Logs zu bekommen und wieder freizugeben. Und praktisch die entsprechende Linie, wenn Q zunächst komplett in Ruhe gelassen wird, das wäre hier die oberste, wo die grüne Kurve zunächst hier nach oben steigt. Dann sehen Sie auch immer wieder, wo die Schnittpunkte hier sind. Da werden die entsprechenden Befehle aus Q ausgeführt. Und ja, das sind praktisch Kurven, die funktionieren. Und interessant wird es ja jetzt, wenn wir also eine Verschachtelung haben. Dafür schauen wir uns erstmal die untere rote Kurve an. Ja, da wird P zunächst log A ausführen. Und danach Q log B. Ja, und dann heißt das, dass Sie hier oben diese Kurve schneiden, die log B-Kurve. Und damit kommen Sie in dieses Quadrat hier rein, was ich rot markiert habe. Und das Quadrat sagt, Deadlock, hier komme ich nicht mehr raus. Und Sie können praktisch auch die verschiedenen Flächen, können Sie auch interpretieren. Ja, also dieses Quadrat hier bedeutet praktisch, beide Prozesse brauchen beide Ressourcen. Ja. Hier dieses rechte Quadrat ist P und Q brauchen beide B. Ja, warum ist das so? Weil diese Linie hier sagt log B, ja, also B wird gebraucht, diese Linie heißt unlog B. Das heißt also, diese ganze Längsfläche ist praktisch der Bereich, wo der Prozess QB benötigt und entsprechend haben Sie hier diese ganze Fläche, wo P B benötigt und dann bilden Sie einfach die Schnittmenge davon und kriegen dann hier dieses fett umrandete schwarze Quadrat, wo eben P und Q beide B brauchen. Und ja, es lässt sich auf jeden Fall in der Form erkennen, dass Sie hier keine Möglichkeit haben, mehr weiterzugehen, weil die Prozesse an der Stelle blockieren. Und so eine grafische Darstellung können Sie im Prinzip immer verwenden, wenn Sie eben die Anforderungsreihenfolge der verschiedenen Logs genau kennen aus dem Programmcode. Ja, also es geht halt nur mit zwei Prozessen, weil Sie nur ein zweidimensionales Bild hier malen können. Sie könnten das bei drei Prozessen theoretisch auch als Würfel konstruieren, der dann dreidimensional ist, aber es ist dann nicht mehr übersichtlich. Ja, aber für den zweidimensionalen Fall kann man daran ganz gut was erkennen.
So. Warum sieht jetzt die nächste Folie genauso aus?
Das ist nur ein Teil,
das ist nur ein Teil, genau.
Ja. Also hier sind einfach nochmal die beiden Wege, die eben nicht möglich sind, gezeigt. Das ist im Prinzip das, was ich Ihnen jetzt gerade schon erzählt habe, wo eben die Reihenfolgen nochmal mit angegeben sind. Und wie wir schon vorhin festgestellt haben, wir können das Problem einfach beheben, indem wir die Reihenfolge der Anforderungen in Q beheben. Ja? Also indem wir die da rumdrehen und in beiden Prozessen zuerst A und dann B anfordern. Ja, wenn wir das in der Form umdrehen, dann ergibt sich ein neues Diagramm. Das sieht jetzt so aus. Und in dem Diagramm können Sie also erkennen, diese Bereiche, wo P und Q beide A brauchen, beziehungsweise beide B brauchen, die überlappen sich jetzt nicht mehr. Und deswegen gibt es jetzt Wege, die zwischen diesen Blöcken durchführen. Ja. Das heißt also, an der Stelle ist es jetzt egal, in welcher Reihenfolge durch den Scheduler die einzelnen Befehle dann tatsächlich ausgeführt werden. Es wird immer funktionieren. Sie haben natürlich auch in dieser Situation noch die Tatsache, dass einzelne Prozesse zwischenzeitlich mal blockieren werden. Ja, das sehen Sie dann hier zum Beispiel, wenn das hier so abbiegt, dann hält es zunächst mal an, weil das ist eine Situation, wo beide Prozesse praktisch eine von den beiden Ressourcen zur selben Zeit haben wollen. Und der, der sie dann noch nicht hat, der muss dann eben warten, bis der andere sie wieder freigibt. Das haben wir immer. Deswegen haben wir ja die ganzen Synchronisationsmethoden. Aber es kann eben jetzt nicht mehr passieren, dass sie da in einen Deadlock kommen. Ja, die alten grünen Wege sind praktisch noch dieselben wie vorher, von der Logik her. Und diese neuen schwarzen Wege sind jetzt möglich, weil eben die Reihenfolge der Reservierung der Ressourcen im Prozess Q sich geändert hat. Gut, also dieses kleinste Beispiel wird immer wieder mal als Minimalbeispiel auftauchen. Es gibt übrigens ein noch kleineres Beispiel, das ich Ihnen mal kurz aufmale. Das sieht einfach so aus. Ein Prozess und eine Ressource. Und der Prozess hat die Ressource schon und er möchte sie nochmal haben. Ja, das ist dieses, wo wir schon mal drüber gesprochen hatten, dass Sie natürlich auch log R schreiben können, zweimal hintereinander im selben Prozess. Und wir hatten gesagt, dass also die Logs typischerweise nicht rekursiv sind, also dass Sie ein Log, was Sie schon haben, nicht nochmal anfordern dürfen, dass das nicht funktioniert. Es gibt halt ganz selten auch rekursive Logs, die Sie, wenn Sie die schon halten, immer wieder anfordern können und das Log zählt dann auch mit, wie oft Sie es schon angefordert haben, aber für normale Ressourcen gilt es eben nicht. Und es ist ja auch so, dass es einige Ressourcen gibt, die mehrfach verfügbar sind. Und wenn Sie die n-mal angefordert haben, jetzt wie bei einem Semaphor, und es gibt sie genau n-mal, dann ist eben nach der n-ten Anforderung Schluss. Ja, also das wäre wirklich das allerkleinste Beispiel, ist aber eins, mit dem man nichts anfangen kann. Na, also das erste oder das kleinste Beispiel, was ein bisschen Nutzwert hat, um einem Informationen zu geben, das ist das mit den zwei Prozessen und zwei Ressourcen. Gut, jetzt noch zwei Beispiele für weitere Logs, die es so gibt. Das, was Sie hier sehen, das ist ein Grid-Log. Das ist praktisch einfach eine Vergrößerung von so einer kleinen Kreuzungssituation, wo jetzt ganz viele Prozesse dran beteiligt sind. Und das eigentliche Locking entsteht jetzt nicht mehr in so einer unmittelbaren Nachbarschaft. Ja, also Sie können nicht mehr sagen, es sind irgendwie hier vier benachbarte Prozesse oder Autos oder was auch immer, die den Deadlock verursachen, sondern hier überträgt sich das jetzt. Ja, also zum Beispiel dieses Auto hier kann nicht fahren, weil diese ganzen vor ihm nicht fahren können. Und die sind blockiert, weil da ein Auto ist, was wiederum nicht fahren kann, weil davor etliche weitere Autos sind. Ja, so dass es also möglich ist, dass man etwas den Überblick verliert, wo jetzt eigentlich konkret die Probleme sind. Letzten Endes sind in so einem Fall dann alle im inneren Bereich an diesem Lock beteiligt. Und dann schauen wir uns noch ein klassisches Problem an. Ich weiß nicht, das haben Sie vielleicht schon mal gesehen irgendwo? Nein? Das ist das Fünf-Philosophen-Problem. Mit folgender Idee: Fünf Philosophen sitzen an einem Tisch, wollen gerne Nudeln essen und die Annahme ist, dass sie zwei Gabeln brauchen, um die Nudeln zu essen. Ja, es gibt zwar wenig Speisen, wo man wirklich zwei Gabeln braucht, aber so sind die Regeln bei den Philosophen. Und es hat jetzt jeder links und rechts von sich eine Gabel liegen, wobei die Gabel jeweils aber auch mit dem Nachbar geteilt werden muss. Ja, also diese Gabel hier unten mit B beschriftet gehört sowohl zum Philosoph 1 als auch zum Philosoph 2. Und die Teller sind also gefüllt, die Philosophen haben Hunger und wollen jetzt irgendwie essen. Und das wird problematisch, weil wenn zum Beispiel Philosoph 1 und 2 gleichzeitig essen wollen, dann streiten sie sich hier um diese Gabel, die zwischen ihnen liegt, und es wird nicht gelingen. Ja, also jeder Philosoph braucht eben zwei Gabeln, und dann sehen Sie schon eine Beispielsituation, wo es zu echten Schwierigkeiten kommt, ist, wenn die Philosophen alle meinetwegen Rechtshänder sind und alle zuerst ihre rechte Gabel greifen, dann hat jeder eine Gabel, es liegt keine mehr auf dem Tisch und kein einziger Philosoph kann auch noch eine linke Gabel greifen. Das ist genau diese problematische Reihenfolge, die ich da rechts beschrieben habe. Und beim Versuch sozusagen dann zusätzlich auch noch die Linke zu nehmen, blockieren dann alle Philosophen und hängen in so einer Endlosschleife und werden verhungern. Also dieses Starvation-Problem ist dann in dem Fall ganz wörtlich gemeint. Und da werden wir halt sehen, dass es auch Möglichkeiten gibt, aus so einer Situation rauszukommen. Ja, die Aufgabe, die hier jetzt mit verbunden wäre, wäre praktisch: Schreiben Sie ein Programm, das das Fünf-Philosophen-Problem löst, auf eine Art und Weise, dass es nicht zu Deadlocks kommt, dass aber alle Philosophen was zu essen kriegen. Ja, Sie könnten natürlich sagen, mal schauen, also Philosoph 1 und Philosoph 3 dürfen essen und alle anderen nicht. Ja, das würde funktionieren. Dann würden 2, 4 und 5 halt zugrunde gehen und 1 und 3 könnten essen. Aber das wäre eben keine gültige Lösung, weil alle Philosophen ernährt werden sollen. Ja. Ja, aber mit Essstäbchen, dann haben sie ein anderes, dann muss man Reis essen oder was. Ja. Gut. Das war bis jetzt die Einführung. Jetzt werfen wir einen Blick auf verschiedene Ressourcentypen, weil es wichtig sein wird dafür, welche Arten von Ressourcen überhaupt Probleme verursachen können. Also zunächst mal können Sie Ressourcen unterscheiden zwischen unterbrechbaren und nicht unterbrechbaren Ressourcen. Das ist ein recht wichtiges Konzept. Ich kriege bei Klausuren immer wieder mal merkwürdige Antworten, wenn zu dem Thema was gefragt wird. Denn den Begriff unterbrechbar oder nicht unterbrechbar gibt es natürlich auch bei Prozessen. Ein Prozess kann unterbrechbar sein. In der Regel ist er unterbrechbar. Und wenn von unterbrechbaren Ressourcen die Rede ist, dann höre ich manchmal später was von unterbrechbaren Prozessen. Also das ist eine wichtige Sache, dass Sie das unterscheiden. Hier geht es darum, ob es möglich ist, einem Prozess eine Ressource, die er schon bekommen hat, wieder zu entziehen. Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten an Ressourcen, die Sie so haben können. Und einige von denen sind natürlich entziehbar. Also wenn Sie zum Beispiel dem Prozess eine bestimmte Menge Speicher gegeben haben, mit Methoden der Speicherverwaltung, die wir im letzten Block dieser Vorlesung uns anschauen werden, dann ist es in der Regel möglich, diesen Speicher auch wieder wegzunehmen, indem man zum Beispiel Sachen auf Platte swappt. Das wäre also eine Ressource, die weggenommen werden kann und die ist in dem Sinne eine unterbrechbare Ressource. Ja, genauso die CPU selber. Ja, der Prozess kann ja nur sinnvoll irgendwas oder überhaupt irgendwas tun, wenn er die CPU gerade hat. Die kriegt er vom Scheduler zugeteilt und dann nimmt die nach Belieben auch wieder weg. Also das sind alles Ressourcen, die unterbrechbar sind. Und solche Ressourcen können keine Deadlocks verursachen. Ja, weil eben dadurch, dass sie die Möglichkeit haben, so eine Ressource wieder wegzunehmen, obwohl sie gerade gehalten wird, sie praktisch aus allen Problemen immer wieder rausrennen können. Wenn Sie also ein System konstruieren, das nur unterbrechbare Ressourcen hat, dann ist das von Anfang an deadlockfrei. Ein Großteil der Ressourcen ist aber eben nicht unterbrechbar. Ja, nicht unterbrechbar bedeutet, das Betriebssystem kann die Ressource nicht entziehen. Man kann natürlich prinzipiell jede Ressource immer wegnehmen, aber das hat dann fatale Folgen. Ne? Also wenn Sie bestimmte Ressourcen im Prozess wegnehmen, dann ist das gleichbedeutend damit, den Prozess abzubrechen. Datenverlust ist vielleicht damit verbunden. Es geht also darum, dass der Prozess ohne beschädigt zu werden irgendwie, ja? Dass ihm ohne beschädigt zu werden diese Ressource genommen werden kann. Und Beispiele dafür wären etwa DVD-Brenner, wenn Sie angefangen haben, auf dem Rohling zu schreiben und Sie haben nicht irgendwie einen Datenträger, wo Sie später nochmal eine Session dranhängen können, sondern etwas, was Sie in einem durchschreiben müssen. Dann müssen Sie diesen Prozess bis zu Ende schreiben lassen, ansonsten können Sie DVD wegwerfen. Genauso ein Prozess, der zum Beispiel eine Datensicherung auf so ein Bandlaufwerk schreibt. Wenn der mittendrin den Zugriff verliert auf das Band, ja, dann das Band transportiert mit einer festen Geschwindigkeit irgendwie weiter und schreibt da so einen Datenstrom drauf und dann ist auch da der Puffer irgendwann leer und dann müssen Sie an der Stelle praktisch nochmal neu anfangen. Also das ist auch eine Ressource, die Sie im Prinzip nicht gut entziehen können. Ja. Das wären also Beispiele für solche nicht unterbrechbaren Ressourcen. Und nur solche Ressourcen sind interessant, weil die halt Deadlocks verursachen können. Na, wenn Sie als Beispiel dann hier irgendwie das Bandlaufwerk und den DVD-Brenner haben, weil Sie gerade dabei sind, Ihre uralt Backups von Band auf modernere DVD-Medien umzukopieren und das in so einem Lese-Schreib-Vorgang en bloc machen, dann wäre praktisch das Problem, dass ein Prozess erst das DVD-Laufwerk und der zweite erst den Streamer anfordert. Ja, und wenn Sie versehentlich das Programm zweimal gestartet haben und dann wird es gleichzeitig noch andersrum angefordert, dann hätten Sie wieder dieses Minimalbeispiel und kämen da eben nicht raus, weil die Ressourcen nicht unterbrechbar sind. Dann gibt es noch eine andere Unterscheidung. Ressourcen können auch wiederverwendbar oder konsumierbar sein. Was heißt wiederverwendbar? Der Zugriff ist zwar exklusiv, in dem Sinne, dass Sie sich den nicht mit anderen Prozessen teilen können, aber wenn Sie eine Ressource wieder freigeben, dann steht sie auch wieder anderen Prozessen zur Verfügung. Ja, im Gegensatz dazu können Sie sich auch konsumierbare Ressourcen vorstellen, zum Beispiel Dinge, die jetzt echt physikalisch sind, ein Drucker mit 500 Blatt Papier drin, dann könnten Sie diese 500 Blatt als Ressource betrachten und die wird halt konsumiert. Wenn Sie eine Seite ausgedruckt haben, ist ein Blatt weg und wenn der Vorrat eben begrenzt ist auf 500 Blatt, dann ist halt Schluss, wenn Sie 500 Blatt ausgedruckt haben. Konsumierbare Ressourcen sind also etwas noch Unangenehmeres als die normalen, nicht unterbrechbaren Ressourcen, die wir hier betrachten. Und das ist nur so, dass Sie eine Idee davon haben, dass es sowas auch noch gibt. Wir werden konsumierbare Ressourcen hier nicht behandeln. Also wir gucken uns nur Ressourcen an, die Sie anfordern können. Und wenn Sie wieder zurückgeben, dann sind die noch genauso gut wie vorher. Gut, der nächste Block wird Ihnen dann die wesentlichen Deadlock-Bedingungen vorstellen und das machen wir aber erst nach der Pause. Was wir uns jetzt anschauen wollen, ganz wichtig, sind vier Deadlock-Bedingungen. Hier hatten wir leider das Office-Paket, was ich verwende, die Nummerierung kaputt gemacht. Die unterste soll natürlich Nummer 3 sein. Es gibt prinzipiell vier Deadlock-Bedingungen, die auch teilweise unterschiedlicher Natur sind. Drei davon sind so grundsätzliche Systemeigenschaften. Also das ist etwas, was Sie nicht jedes Mal, wenn Sie feststellen wollen, ist das System im Deadlock oder so, was Sie nicht jedes Mal überprüfen müssen, sondern das gucken Sie sich einmal grundsätzlich an und wissen dann, ob diese Bedingungen erfüllt sind oder nicht. Also das kann man als Systembedingungen irgendwie auffassen. Und dann kommt noch eine vierte Bedingung dazu, die situationsabhängig ist, die also jedes Mal abhängig von den Prozessen und den gerade angeforderten und schon bekommenen Ressourcen jeweils unterschiedlich ist, die man also dann wirklich immer neu prüfen muss. Ja, also zunächst diese drei prinzipiellen Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit es überhaupt zu einem Deadlock kommen kann. Das eine ist, dass Sie dieses Konzept des gegenseitigen Ausschlusses überhaupt haben. Ja, das heißt also, es gibt Ressourcen, die nur exklusiv benutzbar sind, wo immer nur ein Prozess darauf zugreifen kann. Wenn Sie solche Ressourcen nicht haben, also wenn Sie es nur mit Ressourcen zu tun haben, die durchaus parallel genutzt werden können, ja, wo es kein Problem ist, wenn Sie mehreren Prozessen Zugriff darauf einräumen, dann können Sie prinzipiell keine Deadlock-Probleme haben. Ja, ist klar, weil Deadlocks entstehen ja irgendwie, während Sie so einen Lock anfordern. Ja, und wenn so ein Lock-Befehl immer erfolgreich ist, dann wird er am Prozess nie warten müssen und dann kann es keinen Deadlock geben. Die zweite Bedingung ist auch so eine prinzipielle. Im System ist es vorgesehen, dass Sie, als wenn Sie jetzt einen Prozess haben und der hat schon eine Ressource angefordert und auch bekommen, dass er dann noch weitere Ressourcen anfordern darf. Sie könnten auch ein System konstruieren, wo Sie sagen, na, es gibt grundsätzlich nur eine Ressource für jeden Prozess. Die kann er anfordern, kann irgendwas damit machen, gibt sie wieder frei und dann kann er sich die nächste holen. Na, wenn Sie das als Grundregel praktisch festlegen würden, dann können Sie auch wieder keinen Deadlock kriegen, weil Zugriff auf eine einzelne Ressource ist nie ein Problem. Auch wenn Sie 20 Prozesse haben, die alle dieselbe Ressource benötigen, aber nur diese eine, dann werden die halt in irgendeiner Reihenfolge alle diese Ressource kriegen, was damit machen und sie wieder freigeben und alles ist gut. Kann kein Deadlock dadurch entstehen. Selbst wenn jetzt so ein Prozess während einer Ressource hält, irgendwie abstürzt und die Ressource nicht wieder zurückgibt, würde man das trotzdem nicht als Deadlock beschreiben. Das wäre zwar im Ergebnis dasselbe, aber das wäre das Ergebnis eines irgendwie prinzipiellen Programmfehlers. Ja. Also das ist die zweite Bedingung, die vorhanden sein muss, dass es prinzipiell möglich ist, mehrere Ressourcen anzufordern. Und in der Praxis werden Sie nicht darauf verzichten wollen, dass sowas geht, weil einfach für ganz viele Sachen es nötig ist, dass Sie gleichzeitig Zugriff auf mehrere Ressourcen haben. Der dritte Punkt dann, hier nochmal als 1 durchnummeriert, ist die Ununterbrechbarkeit der Ressourcen. Da hatte ich eben schon kurz was zu gesagt. Wir betrachten also nur Ressourcen, die nicht vom Betriebssystem wieder weggenommen werden können, sondern der Prozess muss sie freiwillig zurückgeben. Und nur wenn Sie es mit solchen ununterbrechbaren Ressourcen zu tun haben, kann es zu einem Deadlock kommen. Na, also das sind diese drei Systembedingungen praktisch. Die sind notwendige Bedingungen im Sinne von, wenn Sie einen Deadlock haben, dann müssen auch diese drei Bedingungen vorliegen. Und wie ich schon angedeutet habe, es sind aber gleichzeitig auch Eigenschaften, die Sie in der Regel benötigen. Ja, also in dem Sinne wünschenswerte Sachen. Beim gegenseitigen Ausschluss, wenn Sie darauf verzichten, also wenn Sie sagen, ich kreiere ein System, was keinen gegenseitigen Ausschluss macht, um deadlockfrei zu sein, dann haben Sie eben keine vernünftigen Synchronisationsmethoden mit all den möglichen Falschberechnungen, die daraus resultieren können. Wenn Sie das Hold and Wait abschaffen würden, würden viele Aufgaben prinzipiell nicht mehr lösbar sein, für die Sie eben Zugriff auf zwei oder mehr Ressourcen gleichzeitig brauchen. Und das Unterbrechen von dem Zugriff auf eine Ressource allgemein zu erlauben, ist auch nicht vernünftig. Ja? Also diese Sachen werden typischerweise vorliegen. Man muss sie trotzdem, wenn man jetzt grundsätzlich nach Deadlock-Möglichkeiten sucht, muss man trotzdem jedes Mal am Anfang gucken, weil es könnte ja sein, dass Sie im Einzelfall es mal doch mit unterbrechbaren Ressourcen zu tun haben. Ja. Also nur weil es nicht unterbrechbare im System gibt, muss das nicht heißen, dass nicht auch ein paar Unterbrechbare dabei sind. Und die können Sie dann aus der Betrachtung einfach komplett rauslassen. Für unterbrechbare Ressourcen werden Sie aber auch in der Regel keine Locking-Mechanismen verwenden. Okay, und jetzt kommt die vierte Bedingung dazu, die dann das Ganze voll macht, das ist das sogenannte zyklische Warten. Zyklisches Warten, ich lese den Satz einfach mal ab, weil er schon ausformuliert ist. Sie sehen, unten ist schon so ein Graph angeordnet, der wie eine etwas größere Version von diesem Beispiel hier aussieht. Ja, also Sie können die Prozesse in einem Kreis anordnen und das Wichtige ist jetzt, in diesem Kreis, jeder Prozess benötigt eine Ressource, die der nächste Prozess im Kreis bereits hat. Ja, es ist wichtig, dass es genau, dass Sie genau diese Anordnung als Kreis haben. Ja, es reicht nicht aus zu sagen, jeder Prozess in diesem Kreis hält eine Ressource, die irgendein anderer Prozess im Kreis hat. Das kriege ich oft als Variante und es klingt auch so ähnlich wie diese allgemeine Definition, was ein Deadlock ist. Ja, aber das Entscheidende ist, dass Sie eben wirklich so eine Kreisanordnung vornehmen können und dann wirklich es immer um die Ressource geht, die der Nächste im Kreis schon für sich reserviert hat und Sie wollen das haben. Ja, also wenn Sie so einen Kreis aufmalen können, dann haben Sie das zyklische Warten und alle vier Bedingungen zusammen sind eben jetzt notwendig und hinreichend und das heißt, es ist äquivalent. Ja, wenn Sie also diese vier Bedingungen erfüllt haben, dann ist Ihr System in einem Deadlock und andersrum, wenn Sie in einem Deadlock sind, dann wissen Sie auch, dass diese vier Bedingungen erfüllt sind. Und wenn man jetzt irgendwie versuchen will, es nicht zu Deadlocks kommen zu lassen, dann haben wir schon gesagt, die ersten drei Sachen, weil es irgendwie Systemeigenschaften sind, das wird also schwer sein, da irgendwas dran zu machen. Deswegen wird wahrscheinlich Nummer vier der beste Kandidat sein, um da Deadlocks zu vermeiden. Gut, wir kommen jetzt zu einer formalen Einführung dieser Graphen, die ich hier schon verwendet habe. Ja, das sieht also immer so aus, dass Sie Ressourcen in so eine eckige Box setzen, in ein Quadrat und Prozesse als Kreis darstellen. Und wenn jetzt ein Pfeil von einer Ressource zu einem Prozess geht, dann ist die Bedeutung, ich habe es genau umgekehrt gemacht, ne? Schön. Ja, also zumindest die Pfeilnotation ist richtig. Also das ist ja eh, das kann man, ich kann auch Dreiecke nehmen. Das wäre nur schöner gewesen, wenn ich es konsistent mit meinen Folien gehabt hätte. Also wenn jetzt ein Pfeil von einer Ressource zu einem Prozess geht, dann bedeutet das, die Ressource ist praktisch diesem Prozess zugeordnet. Der hat die erfolgreich angefordert und bekommen. Und wenn der Pfeil in die Gegenrichtung geht, dann bedeutet das, der Prozess hätte die Ressource gerne, aber hat sie noch nicht bekommen. Ja. Ist praktisch blockiert, während er darauf wartet, dass er die Ressource bekommt. Und dieses Minimalbeispiel, was ich Ihnen hier mit verdrehten geometrischen Rollen aufgemalt habe, das sehen Sie da auch nochmal. Und Sie erkennen dann eben, ein Deadlock ist genau dann da, wenn es in diesem Graph einen Kreis gibt. Wenn ich jetzt nochmal kurz zurückgehe zur Definition dieses zyklischen Wartens, dann sehen Sie, in diesem Kreis sind nur die Prozesse aufgemalt. Ja, aber Sie können sich vorstellen, dadurch, dass eben die Bedingung sagt, in dem Kreis immer dieser Prozess, der benötigt eine Ressource, die der nächste im Kreis hält. Ja, da können Sie praktisch die Ressource hier reinmalen und dann zwei Pfeile da dran machen, dann kriegen Sie genau das Bild in diesem Ressourcenzuordnungsgraph. Also Sie können praktisch auch so einen Ressourcenzuordnungsgraph, können Sie immer verkürzen auf einen, also reduzieren auf einen Graph, der dann nur noch Prozesse enthält und praktisch zeigt, wie ein Prozess von einem anderen blockiert wird, wo dann keine Ressourcen mehr drin auftauchen. Dazu ein Beispiel, nochmal etwas also ganz geringfügig komplexeres, unser Philosophenbeispiel. Und zwar ist rechts jetzt dargestellt die Situation, wo eben alle Philosophen ihre rechte Gabel schon genommen haben und jetzt auch gern die linke nehmen würden, die aber schon weg ist. Ja. Ich habe jetzt die Prozesse und Ressourcen so eingezeichnet, dass sie grob der Position am Tisch entsprechen. Und dann sehen Sie eben, es kommt auch wieder so ein Kreis zustande. Ja, also hier im Beispiel der Philosoph B zum Beispiel, der, welche hat er? Der hat schon die Gabel 2 und der möchte die Gabel 1 haben. Ja. Und so sehen Sie, dass eben ein Kreis zustande kommt, was auch nur funktioniert, wenn es also ein gerichteter Kreis ist. Ja. Wenn Sie einzelne Pfeile da drin hätten, die in eine andere Richtung zeigen, also dass sich der Kreis nicht komplett im Uhrzeigersinn schließt, dann wäre das kein Beweis dafür, dass es ein Deadlock ist. Na, also dieser Kreis muss ein orientierter, vollständiger Kreis sein. Was wir hier bis jetzt noch nicht abbilden konnten, ist der Fall, wo Ressourcen mehrfach vorkommen können. Und dafür gibt es eine Variante von diesen Graphen. Da werden Sie jetzt in die Ressourcen noch zusätzlich so Punkte reinzeichnen, wobei ein Punkt für ein einfaches Vorkommen der Ressource steht. Ja, also wenn es eine Ressource zweimal gibt, entspricht praktisch einem Semaphor mit Startwert 2, dann würden Sie die einfach als Kästchen mit zwei Punkten drin malen. Und wenn es nur einmal vorkommt, aber Sie auch diese Notation benutzen wollen, malen Sie eben nur einen Punkt rein. Und die grafische Darstellung der Zuordnung kann man dann ein bisschen anpassen, indem Sie jetzt die Pfeile von der Ressource zum Prozess nicht mehr von dem Kasten aus, sondern von einem dieser einzelnen Punkte ausmalen. Ja, das ist dann optisch einfach etwas anschaulicher, dass Sie sehen, welche von diesen Punkten schon an irgendwelche Prozesse vergeben sind. Sie könnten die natürlich auch einfach vom Kasten aus wegmalen, dann müssten Sie eben durchzählen und sagen, es gehen 3 Pfeile raus, es sind 4 Kugeln drin, das passt. Ja, aber so haben Sie eine etwas anschaulichere Darstellung. Da gucken wir uns auch mal Beispiele für an. Ja, also hier sehen Sie zum Beispiel etwas links, 3 Prozesse, P1 bis P3. Und Sie haben auch 3 Ressourcen, R1, R2, R3, wobei die ersten beiden Ressourcen nur einmal vorkommen und die dritte Ressource gibt es doppelt. Und die Frage ist jetzt, ob wir hier drin einen Deadlock haben oder nicht. Und wenn wir die Variante nehmen, wo eben dieser rote Pfeil mit dabei ist, dann werden wir sehen, da ist ein Deadlock. Ja, und zwar erkennen Sie das dann hier auch daran, dass Sie wieder den Pfad komplett schließen können. Den Kreis komplett schließen können. Wenn wir den roten Pfeil rausnehmen, haben wir keinen Deadlock, ja, weil es die Ressource hier ja auch zweimal gibt. Und außerdem haben wir aber auch keinen Kreis mehr. Das Entscheidende ist aber, wir können bei diesem Modell, wo Ressourcen mehrfach vorkommen, nicht mehr auf den Kreis an sich vertrauen. Und das sehen Sie am Beispiel auf der rechten Seite. Da haben Sie 2 Ressourcen, die auch jeweils doppelt vorkommen. Und Sie sehen hier die Belegungen und Anforderungen und sehen, dass es hier einen Kreis gibt. Aber Sie sind trotzdem nicht in einem Deadlock-Zustand, weil die Ressourcen eben mehrfach vorkommen. Ja, und das bedeutet Folgendes, hier ist die Bedingung nur noch notwendig. Ja, das heißt, wenn Sie in einem Deadlock-Zustand sind, bei solchen mehrfach vorkommenden Ressourcen, dann wissen Sie, es muss einen Kreis geben. Aber andersrum gilt es nicht mehr. Wenn Sie den Kreis sehen, heißt es nicht automatisch, dass Sie in einem Deadlock-Zustand sind. Was machen wir also jetzt mit den Deadlocks? Zunächst mal wollen wir sie erkennen. Ja? Und um sie zu erkennen, muss man sie ja erstmal irgendwie eintreten lassen. Na? Also da wäre die Idee, dass sie praktisch ein System haben, was potenziell in Deadlock reinlaufen kann. Und so funktionieren eigentlich alle, auch jetzt echten Betriebssysteme. Die haben alle keine Deadlock-Schutzmechanismen irgendwie. Deadlocks können halt auftreten und sind dann da. Und Sie könnten jetzt ein Betriebssystem so erweitern, dass es versucht, Deadlocks zu erkennen. Ja, dann würde es immer wieder mal alle Ressourcenbelegungen irgendwie von den Prozessen untersuchen und gucken, ist da ein Deadlock eingetreten. Und dafür gibt es einen Algorithmus, mit dem Sie praktisch das relativ leicht überprüfen können. Den werden wir uns auch im Praktikum noch in Form einer Übungsaufgabe anschauen. Also ich zeige es Ihnen nicht nur hier jetzt in der Vorlesung, sondern Sie können auch selber damit ein bisschen rumrechnen. Und wenn Sie in die alte Klausur reingucken, dann wissen Sie, dass das auch eine beliebte Klausuraufgabe ist. Es gibt also drei wesentliche Datenstrukturen da drin. Es gibt eine Belegungsmatrix, ja, die sagt praktisch aus, welcher Prozess hat gerade welche Ressource für sich schon erfolgreich reserviert. Dann gibt es einen Ressourcenrestvektor, der gibt an, wie viele Einheiten von einer Ressource jeweils noch verfügbar sind, also noch weiter belegt werden können. Und es gibt eine Anforderungsmatrix, die macht praktisch was Ähnliches wie die Belegungsmatrix, aber die geht um die zusätzlichen Anforderungen. Also die drückt aus, welcher Prozess will von welcher Ressource noch wie viele Einheiten zusätzlich haben. Na, wir sind also in diesem Beispiel, wo wir mehrfache Instanzen von Ressourcen haben. Und da kann es sein, dass zum Beispiel von einer Ressource, die es 10-mal gibt, ein Prozess schon 3 Instanzen hat und sagt, ich brauche noch 2. Formalisierung dieser Datenstrukturen. Wir haben also n Prozesse, die wir P1 bis Pn nennen. Es gibt m Ressourcentypen, die wir R1 bis Rm nennen. Und von jedem Typ Ri gibt es EI Instanzen dieser Ressource. Ja, also in EI steht drin, wie viele gibt es insgesamt von der Ressource Ri. Und dadurch entsteht ein Ressourcenvektor E, wo halt einfach hintereinander geschrieben drinsteht, wie viele gibt es von den verschiedenen Ressourcen jeweils. Ja, das ist der Ressourcenvektor. Dann gibt es den Ressourcenrestvektor A, der sieht genauso aus wie E, nur dass alle Zahlen, die da drinstehen, ein bisschen kleiner sind oder maximal so groß wie E. Ja, wenn überhaupt nichts belegt worden ist, dann ist A identisch mit E. Und sobald irgendwas schon erfolgreich belegt wurde, wird A halt an einzelnen Stellen kleiner. Das sehen wir alles gleich auch im Beispiel noch. Und die Belegungsmatrix C besteht eben aus Zeilen und Spalten und CIJ gibt an, wie viele Ressourcen vom Typ J sind vom Prozess I belegt worden. Damit haben Sie einen vollständigen Überblick über die Belegung und denselben Aufbau hat die Anforderungsmatrix R, also die hat dasselbe Spalten-Zeilen-Raster wie C, aber da steht jetzt drin, wie viele Ressourcen jeweils noch benötigt werden. Ein Beispiel dafür. Wir haben 4 Ressourcen, ja, ISDN-Karten, Streamer, Scanner und DVD-Brenner. Einfach als Beispiel. Und wir nehmen an, wir haben eine ISDN-Karte, aber aus irgendeinem Grund 3 Streamer, 2 Scanner und 4 DVD-Brenner an den Rechner angeschlossen. Und das ist unser Ressourcenvektor. Dann haben wir hier eine Belegungsmatrix. Ja, und da können Sie schön sehen, also jetzt längs, also in den Zeilen, haben Sie praktisch die Informationen für verschiedene Prozesse. Also in der ersten Zeile steht drin, was der erste Prozess bereits belegt hat, Prozess 2, Prozess 3 und so weiter. Und wenn Sie jetzt nachgucken wollen, wie viele Streamer hat Prozess 2 schon belegt, dann müssen Sie halt einfach hier Streamer gucken. Das ist die Spalte und Prozess 2 ist die zweite Zeile und dann sehen Sie keine. Ja. Und Sie können dann auch erkennen, wie viel insgesamt belegt ist, indem Sie hier drin eine Summe bilden. Also wenn Sie zum Beispiel sehen wollen, wie viele Streamer sind insgesamt in Benutzung, dann würden Sie einfach diese Spalte aufsummieren. Sie sehen, der Prozess 1 hat eine, Prozess 2 keine und Prozess 3 hat zwei davon. Also insgesamt sind drei von den Streamern belegt. Und wenn Sie das jetzt abziehen, also der Ausgangswert für die Anzahl der Streamer war ja 3, und Sie sehen, drei davon sind belegt, dann wissen Sie, im Moment ist keiner frei. Und genau so berechnet sich auch dieser Ressourcenrestvektor, der dann entsprechend da eine Null stehen hat. Ja, also ausgehend von einem Ressourcenvektor, der die Gesamtzahl angibt, und einer Belegungsmatrix, die den aktuellen Belegungszustand angibt, können Sie sich immer selber den Ressourcenrestvektor ausrechnen, indem Sie einfach praktisch von diesem Zeilenvektor alle Zeilen aus der Belegungsmatrix abziehen. Ja, dann kriegen Sie automatisch den Restvektor raus. Und die Anforderungsmatrix, die können Sie nicht daraus berechnen, die ist praktisch noch als Teil der Aufgabenstellung oder so vorgegeben. Anforderungsmatrix sagt Ihnen jetzt, welchen zusätzlichen Ressourcenbedarf die einzelnen Prozesse jetzt noch haben. Ja, also der Prozess 1 möchte zum Beispiel ergänzend dazu, dass er schon einen Streamer hat, auch noch eine ISDN-Karte und zwei DVD-Brenner haben. Warum auch immer. Okay, und mit diesen Datenstrukturen, die wir eingeführt haben, können Sie jetzt folgenden Algorithmus durchführen. Der Algorithmus wird darin auch darauf basieren, dass wir Prozesse irgendwie aussortieren und markieren. Ja, am Anfang ist noch nichts markiert. Sie haben Ihre Matrizen da stehen und es sind keine Prozesse irgendwie markiert, aber im Laufe des Prozesses wird was markiert, deswegen ist jetzt hier die Rede von einem unmarkierten Prozess. Also wir suchen einen Prozess, der noch nicht markiert ist und dessen verbleibende Anforderungen, also das, was in der Anforderungsmatrix noch drinsteht für diesen Prozess, vollständig erfüllbar sind. Ja, was heißt das? Die verbleibenden Anforderungen sind vollständig erfüllbar. Gehen wir nochmal zurück zur Übersicht. Also die verbleibenden Anforderungen für Prozess 1 wären zum Beispiel 1002. Ja, und vollständig erfüllbar würde heißen, das lässt sich umsetzen. Ja, auf Basis des Ressourcenrestvektors. Der Restvektor sagt ja, was aktuell noch zur Verfügung steht. Also zum Beispiel dieser Prozess 1 wäre hier im Beispiel kein Kandidat dafür. Ja, weil der will praktisch als Vektor gesehen 1002 anfordern. Es gibt aber nur 0012. Sie müssten also jetzt, wenn Sie einen solchen Prozess suchen, um diesen Algorithmus durchzuführen, dann müssten Sie in der Anforderungsmatrix nach einer Zeile suchen, die kleiner gleich dem Ressourcenrestvektor ist, ja, positionsweise. Und da wäre jetzt hier im Beispiel nur Prozess 3 ein Kandidat, weil die anderen beiden jeweils irgendeine Ressource benötigen, die überhaupt nicht mehr zur Verfügung steht. Okay, das ist also der erste Schritt. Suchen Sie einen solchen Prozess, ja, dessen verbleibende Anforderungen vollständig erfüllbar sind. Wenn es keinen solchen Prozess gibt, dann endet der Algorithmus. Ja, wenn es einen gibt, dann bedeutet das ja, dass dieser Prozess erfolgreich komplett abgearbeitet werden könnte. Ja, der könnte diese restlichen Anforderungen, die er noch hat, könnte er stellen. Also sofort mit Log oder sowas versuchen, die Sachen zu kriegen. Das Betriebssystem könnte ihm diese Mittel geben, dann könnte der Prozess komplett zu Ende arbeiten und würde am Ende alle Ressourcen freigeben. Nicht nur die, die er jetzt gerade praktisch noch über die Anforderungsmatrix sich geholt hat, sondern auch die, die er im Rahmen der Belegungsmatrix vorher schon hatte. Er würde die am Ende ja alle zurückgeben. Und deswegen gehen wir jetzt hin im Algorithmus und simulieren die Rückgabe. Ja. Was wir also praktisch machen, ist, wir suchen einen Prozess, der arbeiten kann, alle Ressourcen bekommt und simulieren das. Sie könnten dem auch erst die Ressourcen geben und dann sämtliche Ressourcen zurückgeben. Das ist im Prinzip egal. Im Endergebnis läuft es darauf hinaus, dass dieser Prozess einfach die Ressourcen, die er gerade hat, zurückgibt. Ja. Und die er gerade hatte, die stehen in der Eaton-Zeile von C. Das ist die Belegungsmatrix. Ja, und das wird auf den Restvektor dann wieder drauf addiert. Also jetzt im Beispiel etwa der Prozess 3 hier, ja, dessen Anforderung ist erfüllbar, die 0012. Und das bedeutet, der würde die bekommen, wieder zurückgeben und dann auch noch die restlichen, die in der Belegungsmatrix stehen, zurückgeben. Und die Rückgabe der Ressourcen bedeutet natürlich, dass der Ressourcenrestvektor wieder entsprechend vergrößert wird. Ja, also in dem Fall müssten wir die 0210 auf die 0012 drauf addieren und kriegen damit einen neuen Ressourcenrestvektor. Und das wird jetzt im Rahmen dieses Algorithmus simuliert. Ja, dann haben wir also ein neues System, wo sich der Ressourcenrestvektor verändert hat. Und wir können jetzt diesen Prozess komplett rausstreichen aus unserem Algorithmus, weil der wird nicht Teil des Deadlocks sein. Ja, er kann es nicht sein, weil wir ja wissen, die Maximalforderungen, die er noch stellt, ist erfüllbar. Also kann er auf jeden Fall irgendwie abarbeitet werden. Und an der Stelle geht es dann wieder weiter in dem Algorithmus. Und man sucht dann von vorne, ob es noch weitere Prozesse gibt. Und die, ja.
Achso, nee, machen Sie nur bitte fertig. Ich wollte nur kurz fragen zu der Belegungsmatrix, wie man am besten auf sie kommt. Ist es der aktuelle Zustand oder geht man am besten den Code durch und sagt, ja, der und der Prozess verlangt zuerst die und die Ressourcen und möchte dann in dem Moment die und die, oder wie kommt man da, wie schickt
das denn drauf? Also wenn Sie das auf einem echten System machen wollen, dann müssten Sie es praktisch kurz anhalten und einfach durch die Ressourcen durchgehen und gucken, welche Prozesse haben die Ressourcen. Ja, also es hilft Ihnen nicht, die Struktur zu kennen, weil dieser Algorithmus ja also zustandsabhängig ist. Ja, es kann ja eine Minute später die Belegung mit Ressourcen oder eine Sekunde später die Belegung der Ressourcen schon wieder komplett anders sein. Also das ist nichts, was Sie vorher schon sich irgendwie untersuchen können. Sie können natürlich vorher dafür sorgen, dass Informationen gespeichert werden an der zentralen Stelle. Ja, dass es einfacher wird, die Informationen nachzugucken. Aber Sie müssen in dem Augenblick, wo Sie wissen wollen, bin ich jetzt im Deadlock, müssen Sie alle Zuordnungen, Ressource zu Prozess anschauen. Genau, also wenn das geklappt hat und wir einen Prozess rausgestrichen haben, dann fangen wir wieder von vorne an und gucken, ob wir noch einen finden, mit dem wir das auch machen können. Im Endeffekt simulieren wir damit einfach die clevere Bearbeitung der Prozesse, ja, so dass alle Ressourcenanforderungen erfüllbar sind. Und das schauen wir uns jetzt im Beispiel an. Ja, das ist das Beispiel, was wir schon gesehen haben. Also Sie haben hier wieder diese Belegungsmatrix und die Anforderung, die Restanforderungsmatrix. Und was jetzt eben klappt, ist 0012, ja, dieser Zeilenvektor vom Prozess 3, das passt vom Restvektor her. Deswegen kann die Anfrage praktisch kann die erfüllt werden. Und im Ergebnis wird das dazu führen, dass hier aus der Belegungsmatrix die Ressourcen zurückgegeben werden. Die kommen also auf den Restvektor drauf. Wir rechnen also 0210 plus 0012 und das gibt 0222. Ja, dieser Restvektor A ändert sich dann und in dem Matrix-System streichen wir jetzt Prozess 3 einfach komplett raus, weil wir wissen, der wird nicht mehr Teil eines Deadlocks sein. Wir hätten hier auch keinen anderen auswählen können. In diesem Fall, im ersten Schritt, war P3 der einzige Prozess, für den das funktioniert. Es kann schon mal vorkommen, dass Sie hier in einer Situation sind, wo es mehrere Prozesse gibt, die passen. Ja, dann steht Ihnen frei, welchen Sie auswählen und es spielt auch für das Endergebnis keine Rolle, welchen davon Sie auswählen. Also wenn es mehrere gibt, deren Restanforderungen erfüllbar sind, dann können Sie einen beliebigen davon auswählen und sicher sein, am Ende kommt auf jeden Fall das gleiche Ergebnis raus, egal welchen Sie genommen haben. Also weiter im Algorithmus würde dann jetzt hier wieder unter den verbliebenen Prozessen P1 und P2 nach einem gesucht, dessen Bedingungen erfüllbar sind oder dessen Restanforderungen erfüllbar sind. Und jetzt sehen wir, der Restvektor hat sich ja geändert auf 0222 und die Anforderungen des ersten Prozesses sind immer noch nicht erfüllbar, weil von der ersten Ressource noch immer nichts vorhanden ist. Aber der zweite ist jetzt erfüllbar. Die 101 passt in die 222. Ja, und das führt dann wieder dazu, Wenn wir dessen Verarbeitung simulieren, dass praktisch die Zeile aus der Belegungsmatrix auf den Restvektor drauf addiert wird, dann kriegen wir also 1, 2, 2, 4 und das sehen wir dann hier. Ja, und wir streichen die zweite Zeile. Und jetzt ist dann noch zu gucken, ob der letzte Prozess auch noch bearbeitet werden kann. Und dann sehen wir, okay, die Restanforderungen 1002 passen jetzt in den Restvektor rein, also es kann bearbeitet werden. Und im Endergebnis sind dann alle Prozesse rausgestrichen und der Restvektor entspricht wieder dem ursprünglichen Ressourcenvektor, ja, weil jetzt keine Prozesse mehr im System sind. Und wenn das funktioniert, dann wissen wir, der aktuelle Zustand war kein Deadlock. Wenn es nicht durchläuft bis zum Schluss, wenn wir es nicht schaffen, alle Prozesse rauszustreichen, dann wissen wir, das System ist in einem Deadlock und alle nicht gestrichenen Prozesse sind Teil des Deadlocks. Ja, es kann ja sein, dass Sie da 20 Prozesse haben, die irgendwas mit den Ressourcen machen und Sie schaffen es irgendwie 5 davon rauszustreichen und 15 bleiben über. Dann wissen Sie genau, diese 15 sind praktisch kaputt, die sind durch den Deadlock beeinträchtigt, während die anderen 5 weiterarbeiten können. Ja, obwohl Sie Ressourcen nutzen, die auch diese anderen 15 nutzen, muss es trotzdem nicht heißen, dass Sie auch am Deadlock beteiligt sind. Dann haben wir noch ein Beispiel dazu, wieder die 5 Philosophen, die uns verfolgen, einfach um nochmal dieses Muster zu sehen. Ja, die Ressourcen sind jetzt durchnummeriert als A, B, C, D, E und die Prozesse eben in der Reihenfolge der Philosophen. Und dann sehen Sie, wenn jetzt jeder Philosoph die rechte Gabel am Anfang nimmt, dann kriegen Sie hier eine Belegungsmatrix, die einfach Einsen auf der Diagonale hat. Der Ressourcenvektor E selber ist auch so ein reiner Einsenvektor, weil es jede Gabel nur einmal gibt. Und wenn der Zustand eben schon so ist, dass jeder Philosoph eine Gabel genommen hat, dann ist eben der Restvektor ein reiner Nullvektor. Und dann sehen Sie, die verbleibenden Anforderungen, ja, die sind praktisch, das ist auch eine Diagonale, aber verschoben, weil jeweils die benachbarte Position jetzt gefragt wird. Dann sehen Sie, es ist jetzt keine einzige dieser Anfragen mehr erfüllbar, sodass Ihnen dieser Algorithmus auch nochmal das zeigt, was Sie schon wussten. Das System ist im Deadlock und es sind alle Prozesse, also alle Philosophen daran beteiligt, ja, weil sie ja keine einzige Zeile streichen konnten. Es wäre an der Stelle natürlich nicht nötig, diesen Algorithmus durchzuführen, weil Sie das auch, indem Sie zum Beispiel den Graph malen, schon einfacher sehen. Es ist so, diesen Algorithmus verwenden Sie typischerweise nur dann, wenn Sie Ressourcen haben, die mit mehreren Instanzen vorkommen. Ja? Wenn Sie nur Ressourcen haben, die es einmal gibt, also dieses einfachere Konzept, dann brauchen Sie in der Regel nicht einen solchen Algorithmus zu machen, sondern dann zeichnen Sie einfach den Ressourcenbelegungsgraph ein und suchen nach einem Kreis. Ja, das ist einfach der schnellere Weg, weil in dem Fall, wo Ressourcen nur einfach vorkommen, wissen Sie ja, also die 3 Grundbedingungen erfüllt plus der Kreis ist äquivalent zu einem Deadlock, da müssen Sie ansonsten nichts mehr machen. Aber wenn Sie mehrfache Ressourcen haben, dann könnten Sie auch diesen Belegungsgraphen zunächst einzeichnen. Und wenn dann kein Kreis da drin ist, dann wissen Sie, es ist kein Deadlock. Ja, aber wenn Sie einen Kreis gefunden haben, wissen Sie es eben nicht. Insofern kann es dann vergebliche Arbeit gewesen sein, wenn Sie den Graph schön gemalt haben und es taucht ein Kreis auf. Das sollten Sie also nur machen, wenn Sie vermuten, dass das System deadlockfrei ist. Denn Gewissheit kann Ihnen dann eben nur dieser Algorithmus liefern. Ja, oder irgendein anderes Verfahren, was jedenfalls am Ende eindeutig sagt, was los ist. Gut. Ja, wenn Sie jetzt festgestellt haben, das System ist in einem Deadlock, dann ist eben die Frage, was tun? Also ganz konkret, wenn Ihre Prozesse in einem Deadlock-Zustand sind, was machen Sie dann damit? Wir haben ja schon gesagt, das Entziehen einer Ressource ist nicht möglich. Ja, Sie können die nicht wieder wegnehmen, weil wir ja nur ununterbrechbare Ressourcen betrachten. Das heißt, Ressourcen, die Sie in einem Prozess einfach wieder wegnehmen könnten, die würden wir gar nicht anschauen und die würden also nicht zu einem Deadlock führen in diesem Sinne. Ja? Das schaltet also aus. Dann können Sie natürlich hingehen und sagen, okay, ich breche wenigstens einen Prozess ab, der am Deadlock beteiligt ist. Das kann gut gehen. Na, von der Logik her, wenn Sie so einen Kreis haben, reicht es schon aus, ein Glied aus dem Kreis rauszureißen. Es kann also sein, dass die verbleibenden Prozesse dann vernünftig weiterarbeiten, wenn die gemeinsame Nutzung der Ressource eher zufällig ist. Ja. Wenn aber die Prozesse praktisch ein gemeinsames Programm bilden, und diese Ressourcennutzung, was damit zu tun hat, dass sie eben auf denselben Daten operieren, dann wird natürlich der Abbruch eines Teils von diesem großen Programm in der Regel dazu führen, dass auch die anderen Prozesse nicht mehr vernünftig weiterlaufen können. Es ist dann zwar der Deadlock weg, aber Ihr Programm arbeitet trotzdem nicht mehr vernünftig. Ja, also es könnte sein, dass es dazu führt, dass Sie sämtliche Prozesse, die an diesem Deadlock beteiligt waren, abbrechen müssen. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, die aber auch in der Praxis nicht vorkommt, dass Sie den Prozess in einen früheren Zustand zurücksetzen. Ja, und zwar, als er die Ressourcen, die er jetzt hat, noch nicht hatte. Also da ist die Überlegung, wenn der Prozess anfängt, er holt sich eine Ressource, bekommt die auch und verändert dann zum Beispiel lokale Variablen, und will dann eine zweite anfordern. Und dann merken Sie, es ist im Deadlock. Dann müssten Sie den zurückbringen, also ihm die Ressource nehmen, aber auch die Variablen zurücksetzen. Das ist eine Idee, die Sie in Datenbanken wieder in der Transaktionsverarbeitung kennen. Da wissen Sie auch, wenn eine Transaktion nicht vollständig abgeschlossen werden kann, müssen alle schon erfolgten Änderungen rückgängig gemacht werden, ja, dass sie praktisch vor dem Beginn der Transaktion zurückversetzt werden. Könnte man von der Theorie her bei Prozessen auch machen, gibt es aber in der Praxis auch nicht. Und ja, das heißt, letzten Endes wird Deadlock-Behebung immer so aussehen, dass einfach Ihr Programmgeschichte ist. Ja. Das Programm muss komplett gestoppt werden. Alle Teile, die an diesem Deadlock beteiligt sind, werden beendet und Sie müssen das Programm neu starten. Und wenn Sie erkannt haben, dass es ein Deadlock war, werden Sie es wahrscheinlich auch umprogrammieren müssen, damit es nicht beim nächsten Lauf wieder in denselben Deadlock reinläuft. Gut, in der nächsten Vorlesung werden wir uns dann mit Deadlock-Vermeidung beschäftigen, aber für heute sind wir dann durch. Tun Sie es einfach in die Mitte, irgendwo zwischen die anderen. Dankeschön. Thank you.